You know what? This is too fucked up for me even to think about.
Herzlich willkommen. Ich hoffe, ihr habt uns alle schon sehnlich vermisst. Ich, der Simon.
Ich, der Luca.
Wir sind wieder back mit vielem sehr nützlichen und sehr relevantem Wissen für euch daheim.
Heute geht es um Sport. Und wie wir alle wissen, ist Sport etwas sehr, sehr Gefährliches.
Da hast du recht. Vor allem früher ist es noch wesentlich gefährlicher gewesen als heutzutage, weil Sportregulierungen haben die Leute früher irgendwie noch nicht so interessiert. Ja, die erste Geschichte geht eigentlich über eine recht unspektakuläre Sportart, nämlich über das Marathonrennen.
Das ist schon recht spektakulär, sicher das nicht.
Ja, dass du das nicht kannst, glaube ich. Aber zum Zuschauen, finde ich, gibt es eigentlich ein bisschen spannendere Sachen als ein Marathon. 1904 beim Olympischen Marathon in St. Louis ist es aber wahrscheinlich noch ein bisschen interessanter gewesen als heutzutage.
Kurze Frage, warum in St. Louis?
Du, so genau kann ich das nicht sagen. Ich kann dir aber sagen, dass es absolut keinen Sinn gemacht hat. Es ist halt das Jahr 1904. Es war noch nicht so einfach, auf Amerika zu kommen und auch nicht so einfach, auf St. Louis zu kommen, weil man hat mit dem Boot zuerst auf Amerika von Europa aus und nachher noch mit der Eisenbahn ins Landesinnere auf St. Louis.
Das war wahrscheinlich auch für die Sportler nicht ganz einfach gewesen.
Ja, also für die paar wenigen, die dort hergekommen sind.
Die sind alle gestorben unterwegs?
Nein, aber die meisten haben es halt von Anfang an gar nicht auf sich genommen.
Ah.
Es hat auch ein paar Schweizer dabei gehabt, tatsächlich. Leider nicht am Marathon, aber andersweitig sind die dort ein bisschen am Sporteln gewesen. Ja, am Marathon hat es dann eben aus gegebenen Gründen nicht so viele Teilnehmer gehabt. Überwiegend Amerikaner, noch ein paar Griechen, von denen 10 noch nie im Leben im Marathon gerannt sind. ebenfalls 2 Südafrikaner, die wegen der World Fair Ausstellung, die gleichzeitig in St. Louis waren, dort waren.
Das sind gar keine Sportler.
Nein, die haben auch noch nie in ihrem Leben einen Marathon gerannt.
Ah, cool.
Und sind barfuß an das Ganze angetreten. Und dann hat es noch einen kubanischen Pöstler gegeben. Mein persönlicher Favorite, der Felix Carvajal. Er selber hatte den Traum gehabt, an dem Olympischen Marathon teilzunehmen. Er war aber als Pöstler leider nicht genug wohlhabend gewesen, um sich eine Reise auf St. Louis zu leisten. Darum hat er das einzig Rationale gemacht und sogenannte Running Exhibitions gestartet.
Absolut verständlich. Was zum Fick ist das?
Er säckelt und Leute geben ihm Geld. That's it.
Das klingt relativ einfach.
Ja, aber es hat funktioniert. Er hat genug Geld zusammengesammelt, um auf St. Louis zu kommen. Also beziehungsweise hat er es mal auf New Orleans geschafft.
Ja, nöch.
Und hat dort noch ein all sein Geld beim Glücksspiel verloren. Relatable.
Ja gut, da haben seine Sponsoren wahrscheinlich nicht so Freude gehabt. Nee. Aber die möchten das ja nicht wissen. Jetzt ist die Frage, wie kommt er nach St. Louis?
Das ist eine sehr gute Frage. Aber wie wir ja so wissen, ist der Felix Carvajal kein Quitter. Er hat weitergekämpft und ist per Hitchhiking einfach laufen und ein Teil rennen, dann irgendeine tatsächlich rechtzeitig in St. Louis angekommen.
Strong.
Macher halt. Jetzt ist er dort gekommen, zwar rechtzeitig, aber logischerweise, weil er kein Geld mehr hatte, hat er auch kein Geld mehr für Sportkleider gehabt. Das heisst, der Typ ist in normalen Strassenschuhen, abgeschnittenen langen Hosen, also jetzt kurze Hosen, einem langärmigen Hemd und einem Beret. An den Marathon antreten.
Das heisst, er hat wirklich einfach so seine Anzugshose, oder wenn ich mir das vorstelle, einfach so mit der Schere unten durch kurz verkürzt.
Also er hat eigentlich
das
zuerst wollen...
richtig heavy ausgesehen haben.
Er hat zuerst wollen sogar mit der langen Hose dort antreten, dann hat aber einer gemeint so, nein, Bro, mach das nicht. Hat ihm eine Schere gegeben und dann hat er die abgeschnitten und dann ist unser, also zumindest mein Personal Hero, also das ganze
Antreten. Der hat sehr und krasse Schnauze.
Ja, so ist der Felix, unser kubanischer Pöster, dann an das Rennen antreten. Er war aber natürlich nicht der Einzige gewesen, und ab 10 Griechen, Kubaner und Südafrikaner, die noch nie einen Marathon gerannt haben, hat es auch tatsächlich ein paar gegeben, die schon mal einen Marathon gerannt sind. Einer von denen war der John Lorden gewesen. Er war eigentlich so ein bisschen der Favorit gewesen, weil er im Vorjahr schon den berühmten Boston Marathon gewonnen hat. Der John Lorden hat es aber beim St. Louis Marathon nur ein paar Blocks weit geschafft, bis er hat kotzen und das Rennen abgebrochen hat.
Das klingt jetzt nicht so nach einem durchtrainierten Sportler.
Du, wir können aber nicht den John Lorden blamen, sondern mehr das Rennen an sich. Von allen Teilnehmern haben es knapp über 30% ins Ziel geschafft.
Jetzt, ja. Irgendetwas muss auf dieser Strecke passiert sein, wo so in einem olympischen Herrenmarathon wahrscheinlich nicht passieren sollte. Oder vielleicht auch mehrere Sachen.
Das Problem ist aber nicht, was auf der Strecke passiert ist, sondern die Strecke an sich. Also das erste Problem bei dem Marathon sind schon mal Temperaturen gewesen. Normalerweise sollte so ein Marathon um die 10 Grad Starttemperatur haben. Bei ca. 21 Grad sollte man dann vielleicht überlegen, den Marathonstart ein bisschen zu verschieben. Ja, rat mal, was sind Temperaturen gewesen beim St. Louis Marathon beim Start?
Wahrscheinlich schon deutlich drüber, sagen wir so 30, 35.
32.
32.
Also 32 im Schatten halt so. Und weil sie das am Nachmittag gemacht haben, mit null Schatten, ist in der Sonne mehr so um die 37 Grad gewesen.
Ah ja, entspannt.
Und jetzt logisch, was ist bei so heißen Temperaturen und einem Marathonlauf besonders wichtig?
Wasser trinken.
Yes, genau. Was glaubst du, wie viele Wasserstellen hat es gehabt?
1, 2, 3, 0.
Eine.
Eine?
Eine hat es gegeben, yes.
Aber wahrscheinlich so gerade direkt am Anfang.
Ah, etwa in der Mitte. Oh. Aber das war ein Brunnen. Das
ist immer noch recht unmenschlich.
Ja. Das Ganze hat nämlich auch einen Grund, weil der James E. Sullivan das Ganze ein bisschen als Experiment sieht, um zu beobachten, wie die Sportler bei Dehydration so mögen.
Was ist das für ein Marathon-Goon gewesen?
Das ist tatsächlich der Veranstalter gewesen von dem Ganzen.
Ah.
Ja, kommen wir aber noch zu ein paar mehr von den Teilnehmern, weil eben, wie wir vorhin gehört haben, 30% haben sie ja tatsächlich in das Ziel geschafft. Früher oder später. Der Nächste, der nämlich abgebrochen hat, war der William Garcia gewesen. Er hat es etwas weiter geschafft als der John Lorden. Etwa so etwas über die Hälfte, bis er von einem Auto blutspuckend am Boden gefunden worden ist.
Oh, damn. Wie sind wir an diesen Punkt gekommen?
Neben den Temperaturen und dem fehlenden Wasser sind die Marathonläufer nämlich auch auf so Sandwagen gerannt, wo vorne der Veranstalter und das Team mit Autos durchgefahren ist. Das heisst, die haben konstant noch Staubwolken eingeatmet.
Der hat so viel Sand gegessen, dass er innerliche Blutungen nachher hatte.
Er hat in der Tat innere Blutungen gehabt und ist fast gestorben, wenn er nicht von dem Auto gefunden worden ist.
In dem Fall war es aber auch nicht so, dass man dort wie die ganzen Sportler mitverfolgen konnte. Die waren einfach irgendwo auf der Strecke und dann hat es auch nicht an jedem Strassenrand Zuschauer gehabt.
Ja, du musst dir aber vorstellen, 1904 ist ein Marathon allgemein ein komisches Sportevent zum Mitverfolgen. Weil du schon noch kein Radio, kein Fernsehen, nichts so gehabt. Das heisst, die Leute hocken in einem Stadion, schauen zu, wie die Teilnehmer raussäckeln, warten ein paar Stunden und sehen dann wieder, wie die Teilnehmer reinrennen. Weißt du, was ich meine?
Ja, das wäre jetzt auch nicht mein Sport, so zum Zuschauen.
Nö, und während dieser Strecke, ja, Lord knows, was dort alles passiert ist.
Mhm. Ich hoffe, wir werden noch ein bisschen etwas erfahren.
Ja, es ist lange noch nicht vorbei, trust me. So, kommen wir da aber nochmal schnell zurück zu den beiden Südafrikanern vom Anfang. Sorry für die Aussprache, Len Taonani und der Jan Masciani. Die beiden haben es tatsächlich ohne Schuhe ins Ziel geschafft.
Barfuß?
Mhm.
Gottes Willen.
Und der Taonani ist sogar etwa 1,5 Kilometer von wilden Hunden gechased worden.
Das hat ihm wahrscheinlich den Vorteil gegeben. Wahrscheinlich ist er darum überhaupt das ins Ziel gekommen. Weißt du, wie säcklich ist, wenn dich wilde Hunde verfolgen?
Ja, er war nämlich tatsächlich auch schneller als der andere Dude. Er ist 9. geworden.
Wow. Strong.
Mhm. Keine schlechte Leistung. Barfuß und noch nie einen Marathon gerannt. Jetzt kommen wir auch nochmal schnell zurück zu meinem Favorite. Unser The Myth, The Legend. Der Felix Carvajal, der kubanische Pöstler.
Der Pöstler.
Genau. Wo er angekommen ist, hat er nämlich zuerst einmal halt huren Hunger gehabt, logisch. Ohne Geld hat er auch schon seit längerem nichts mehr gegessen gehabt. Hat dann so ein Zuschauer, der Pfirsich gegessen hat, gefragt, so, hey Bro, darf ich bitte so ein bisschen von deinen Pfirsich?
Der halt dann so, einfach so unterwegs mit Säckchen.
Ja, und der dann halt so, nein, voll nicht, Bro.
Damn.
Und er hat sie dann einfach geklaut und ist Von den Schwanksäckchen.
Ja, aber ganz im Ernst, was ist das für ein Sack, wo ihm einfach die Pfirsich nicht gibt? Also, come on.
Also wirklich asozial, der arme Felix.
Wirklich, der hat es wirklich verdient, dass ihm die Pfirsich geklaut worden ist.
Ja, aber Pfirsichklau ist halt auch keine gute Tat. Und das Karma hat nachher noch unseren Felix auch noch mal eingeholt.
Oh.
Wenn man kann sich vorstellen, bis um einen Marathon so nur ein paar Pfirsich ist jetzt auch nicht so das Wahre.
Nein, wirklich nicht.
Irgendeinmal hat er dann einen Baum gefunden mit so Äpfeln dran. Hat sich gedacht, geil, oh, free Äpfel. Die sind aber leider verfault gewesen. Und jetzt, ich weiss wirklich nicht, ob das stimmt. Ich habe ein paar Quellen gefunden, wo zum Beispiel das Marathon Magazine, wo das so stated, aber ich kann mir das nicht erklären. Anscheinend ist der Felix Carvajal nach dem Äpfelessen.
Er hat dann doch die verfaulten Äpfel
gegessen. Er hat die gegessen, also er hat zuerst nicht gecheckt, dass die verfault sind. Schon mal das so.
Ja, dann der Typ, der ist einfach eine Maschine. Dem kann wirklich nichts etwas
anhaben. Er macht einfach. Und ja. Nachher ist man halt aber ein bisschen schlecht geworden, hat sich hingelegt. Hat einen kleinen Nap gemacht, ist irgendeiner wieder aufgewacht, hat das Rennen fertig gerannt und als Vierten abgeschlossen.
Gegen all die Sportler, die Profisportler, die ihr das Leben lang trainiert haben.
Ich kann mir das wirklich nicht erklären. Aber ja, anscheinend Felix Carvajal wirklich einfach Macher.
Ja, die Pfirsich scheint es in sich gehabt zu haben.
Ja, oder die Äpfel irgendetwas.
Ja, vielleicht hat es halt irgendwelche so Düngergiftstoff drin gehabt, die nachher als Doping fungiert haben.
Maybe. Vielleicht selber mal verfaulte Äpfel essen vor dem Sport. Ah, du machst ja keinen.
Ah, scheiße.
Sieht man.
Da würde ich mich jetzt wieder aus dem Fenster lehnen. Anyway.
Okay. Anyway, kommen wir zurück. Aber es gibt ja noch ein paar vor ihm. Leider ist der Felix so nicht erster geworden. So, der Fred Lords war am Anfang lange in Führung gewesen. Ja, aber mit Dehydration, Hitz, Krampf und weiss nicht was allem, hat auch er nach 15 Kilometern das Rennen leider abgebrochen und ist von seinem Team mit dem Auto abtransportiert worden.
Lame.
Ja, Opfer. Nicht so ein Macher wie der Felix.
Nein.
Das war aber dafür der Moment für Thomas Hicks gewesen. Die Hälfte von seiner Konkurrenz schon ausgeschieden. Er mit weitem Vorsprung vorne. Aber logisch, auch ihm setzt das Ganze zu. Er fleht seinen Trainer, den Charles J.P. Lucas, sehnlichst an, dass er bitte etwas zu trinken bekommt. For some reason gibt dem aber kein Wasser, sondern tut so einen nassen Schwamm in seinem Maul und über seinen Kopf ausdrücken. That's it.
Wäre es wahrscheinlich gegen die Regel gewesen? Wegen dem komischen Marathon-Goon, der gefunden hat, kein Wasser für euch?
Ich glaube es nicht, weil später hat Charles Lucas dann gedacht, hey, wir geben dem noch Eiweiß, oder? Und noch ein bisschen Sulfat-Strychnine. Das ist ein Bestandteil von Rattengift. So.
Das klingt jetzt für mich eher nach Sabotage, wenn ich ganz ehrlich bin.
Der wird schon wissen, was er macht. Der ist Marathon-Trainer und nicht mehr. Surprise, surprise, im Thomas Hicks in Zustand hat sich nicht verbessert.
Trotzdem Rattengift?
Nein, und dem Eiweiß.
Wow.
Ja, und da hat nachher der Charles Lucas die einzige rationale Entscheidung getroffen und ihm endlich etwas zum Trinken gegeben. Nämlich Brandy.
Ah, ja, da könnte man, auf das der Marathon würde ich auch einen Shot vertragen.
Ja, kommen wir wieder mal zurück zum Lords, der Fred Lords, der das Rennen abgebrochen hat. Auf jeden Fall, im Fred Lord, sein Auto ist dann auch irgendwann mal an den Arsch gegangen. Und at that point hat er sich gedacht, ja, bö, rennen wir den Marathon einfach doch fertig, oder?
Das heisst, der Typ hat weder können Marathon rennen noch Auto fahren.
Nein. Aber Scheiße. Er hat ihn dann gewonnen. Weil logisch, es ist 1904, wie gesagt, sonst kein Fernsehen, kein Radio, gar nichts. Der ist irgendeiner rausgesäckelt, als erster wieder rein. Leute denken, der hat gewonnen.
Ja. Da hat er niemand gestört, dass er wahrscheinlich gerade einen Weltrekord gebrochen hat.
Nö. Und vor allem der Tom Hicks, der dort auf Rattengift, Brandy und weiss nicht was kämpft, kommt dann halt auch irgendeiner im Ziel an, wirklich komplett am Arsch, halb gedreht worden von seinem Team, wo er über die Ziellinie gegangen ist, haben seine Beine noch so weitergerannt.
Also wie so eine Katze im Schlaf. So,
ja, Mann.
Wenn sie träumt.
Also der arme Typ hat wirklich gar nichts mehr gecheckt. Aber oh, die Leute haben halt dank zuerst den Fred Lords hat das Ganze gewonnen. Im Thomas Higgs' Team hat das aber natürlich dann irgendwann so weitergeleitet, so hey, der Typ ist im Fall so die Hälfte in einem Auto gefahren. Und der Fred Lords hat es dann aber auch nicht abgestritten und gemeint, er hätte sich einen kleinen Prank hier erlaubt.
Da haben sie einfach gesnitcht dann.
Ja, verständlicherweise ja. Gesnitcht.
Jackie.
Der Thomas Higgs hat dann aber nicht mal mehr können seinen Pokal entgegennehmen. Der war in so einer schlechten Verfassung, dass er halt instant in ein Spital gebracht werden musste. Dort hat sich dann auch herausgestellt, dass der Typ 3,5 Kilo während dem Marathon verloren hat.
Trotz all dem Sand, den er gegessen hat?
Ja, trotz dem Sand.
Das ist crazy.
Und dem Rattengift.
Und dem Rattengift.
Und dem Brandy und dem Eiweiß. Aber ohne das Wasser halt.
Ach du Scheiße.
Ja, an dieser Stelle wirklich Congrats, Tom Higgs.
Shoutout.
Auch wenn ich sagen muss, ich hätte es dem Felix Carvajal schon noch ein bisschen mehr gegönnt.
Ja, er ist der Sieger der Herzen.
Also mein Sieger ist er sicher.
Ja, mein auch. Er hat es verdient, der schnellste Briefträger von der Welt.
Oder zumindest von Kuba.
Von Kuba.
So viel Teilnahme hat der Marathon halt auch nicht gehabt.
Das ist jetzt wirklich so das grösste Grümpelturnier gewesen, das ich je... Das ist crazy.
Vor allem, du hast das Spektakel nicht mal mitverfolgen können. Du hockst halt einfach in dem Stadion.
Yeah.
Und von all den Leuten, die halb verrecken, Hunde, die sie verfolgen und Leute, die Pfirsich stellen, bekommst du nicht mal etwas mit.
Ich finde es schön, dass das doch irgendwie doch noch den Weg gefunden hat in die Historie und dass das irgendjemand zusammentreibt und aufgeschrieben hat, dass wir jetzt hier bei Fakt ab darüber reden. Jetzt ein sehr wichtiges Sportevent, wo wir jetzt darüber reden können. Das ist tatsächlich festgehalten worden, gefilmt worden. Im Gegensatz zum Marathon, wir befinden uns jetzt nämlich im Jahr 1994. Und zwar ist es der legendäre Fußballmatch zwischen Barbados und Grenada im Rahmen des offiziellen Karibischen Cup. Das war wirklich ein FIFA-Turnier. Allerdings ist das Spiel eingegangen in die Historie von Fußball als der verwirrendste Fußballmatch ever, obwohl es ein offizielles FIFA-Turnier war.
Noch verwirrter als der St. Louis Marathon.
Ja, also rein von der Spielregelung her ist es deutlich verwirrender gewesen. Ich meine, beim Marathon, da weisst du ungefähr, was machen kannst, was nicht. Die armen Fußballer, die sind völlig überfordert gewesen, weil irgendein Gusti scheint dort spezielle Regeln eingeführt zu haben, ebenfalls jetzt auch wie ein Gusti da beim Marathon das gefunden hat, machen wir es doch ohne zu trinken, hat da irgendein schlaues Sich das Gefühl gehabt, hey, wir führen jetzt eine spezielle Golden-Goal-Regel ein. Golden-Goal, oder? Das letzte Goal, das beendet das Spiel, soweit so klar.
Ja, das kennt man noch von FIFA und so Sachen.
Genau, das ist ja noch verständlich. Das ist jetzt auch nicht so speziell für so ein Turnier. Was allerdings speziell ist, ist, das Spiel, das letzte Goal, das beendet nicht nur das Spiel, sondern es zählt auch 2 Punkte. Das ist doch eher ungewöhnlich. Also, wir befinden uns im Karibischen Cup und aktuell sieht es so aus, dass Grenada zusammen mit Puerto Rico zu oberst auf der Qualifikationsliste gewesen sind.
Let's go!
Let's go! Bist in dem Fall ein grosser Grenada-Fan.
Unglaublich! Lieblingsfußballmannschaft.
Barbados ist 1 Punkt hinten drin gewesen. Dass Barbados aber kann die beiden überholen, haben sie müssen 2 Punkte machen. Du checkst, oder? Weil man hätte jetzt nur 1 Punkt gemacht, dann hätten sie alle zwar gleich viele Punkte, aber weil Barbados den Punkt zuletzt gemacht hat, hätte er wie noch einen müssen mehr machen, um nachher tatsächlich über Puerto Rico und Grenada können sich qualifizieren. Und tatsächlich hat das nicht schlecht ausgesehen für Barbados, relativ lang im Spiel, nämlich haben sie 2-0 geführt. Das heisst, sie hätten sich damit können qualifizieren, weil sie haben wie müssen 2 Punkte mindestens machen. Dann hat aber Grenada in der 83. Minute das 2-1 geschossen. Jetzt, du bist Barbados. Ich weiss, du bist schon ein bisschen mehr am Sympathisieren mit Grenada, aber versetz dich mal in Barbados. Was machst du jetzt? Du hast noch 7 Minuten Spielzeit.
Ja, ein Goal schiessen, Mann.
Ja, das ist keine schlechte Idee. Jetzt hast du aber nur noch 7 Minuten, um ein Goal schiessen. Sie haben dann irgendwann gemerkt, so, hey, sie können da einfach ein eigenes Goal schiessen. Weil dann steht es 2-2. Und man kommt ins Golden Goal. Und wenn sie dann das Golden Goal schiessen, dann haben sie ja immer noch 2 Punkte Führung.
Damn, das ist hure smart.
Das ist hure smart. Und genau, da ist zuerst mal gar nicht aufgeklärt, warum die jetzt das eigene Goal schiessen. Und dann irgendwann eben, es ist die 87. Minute und dann sind sie so, wait a minute. Was sind die da am probieren, oder? Sie werden natürlich in die Verlängerung kommen. Dann hat aber Grenada gecheckt. Hey, es spielt jetzt keine Rolle, ob jetzt wir oder die anderen in den nächsten 3 Minuten noch das Goal schiessen. Weil, egal ob es 3-2 oder 2-3 steht, Grenada hätte trotzdem gewonnen. Weil sie hätte, dann hätte Barbados ja nicht 2 Punkte, sondern nur 1 Punkt Unterschied. Das heisst, ihnen ist egal gewesen, ob sie jetzt 2-3 oder 3-2 haben. Das heisst, sie haben angefangen auf beide Goals zu schiessen.
Ich hätte mir nie vorstellen können, dass Fußball mal so kompliziert wird. Bro, es ist doch nur ein Ball, der in das Goal muss.
Gell, man sollte meinen, es ist einfach. Aber dann ist einfach, spätestens dann ist das ultimative Chaos auf dem Spielfeld gewesen. Grenada hat es aber irgendwie nicht geschafft, ein Goal bei beiden Goals zu erzielen. Das heisst, es ist in die Verlängerung gegangen. Und dann hat Barbados tatsächlich geschafft, ein Golden Goal zu schiessen, was ihnen 2 Punkte geschenkt hat. Und sie haben sich können qualifizieren für den Karibischen Cup.
Unverdient.
Ja, Grenada hat wirklich auch nicht so Freude gehabt an dieser Regelung und hat sich nachher auch stark beschwert darüber. Die Regel ist dann auch tatsächlich abgeschafft worden, halt eben, weil ein Großteil vom Spiel die Spieler überhaupt nicht gewusst haben, was sie machen müssen. Und die hat man so eine Regel hat man nachher nie mehr gesehen in einem offiziellen Spiel. Ist aber doch für das eine Mal zu einem recht witzigen Ergebnis gekommen. Ein anderes Fußballspiel, das ebenfalls ein bisschen außergewöhnlichen Umständen ausgesetzt war, das ist die sogenannte Battle of Bramall Lane, Schlacht von Bramall Lane. Das war ein Fußballspiel in der britischen ersten Liga im Jahr 2002. Und dort hat Sheffield United gegen West Bromwich Albion gespielt. Die beiden Teams sind jetzt nicht irgendwie erbitterte Rivalen gewesen, so, aber doch hat es einen Vorfall gegeben. Nämlich ist im Spiel vorher der eine Spieler, der George Santos, mit dem Albion-Spieler Andy Johnson zusammengestoßen. Und da hat sich der Santos eine starke Kopfverletzung zugezogen, die er nachher lange musste aussetzen. Und das ist jetzt eben nicht in dem Sinn, dass die Fangemeinde oder so schon sehr verfindet waren miteinander. Doch sind gewisse Spannungen da gewesen.
Also irgendetwas muss ja noch kommen, wenn ein Fußballspiel den Titel eine Schlacht hat.
Ja, es ist dann auch schon in der 9. Minute losgegangen, wo der United-Goalie Simon Tracy eine rote Karte bekommen hat, weil er außerhalb des Strafraums den Ball abgewehrt hat mit den Händen. Und dann musste schon mal den Goalie einwechseln, nämlich den Wilco de Vogt. Und das hat dann auch einen Stürmer ersetzt. Das heisst, die hatten schon einen Spieler weniger gehabt.
Fällt schon mal gut an für dich.
Genau, also es sind jetzt bei United schon nur noch 10 Spieler auf dem Feld. Dann hat bald auch schon Albion die erste gelbe Karte bekommen und dafür schon in den 18 Minuten aber das 1-0 geschossen. In der 63. Minute haben sie das 2-0 geschossen. Der Sheffield-Trainer Neil Warnock hat dann darum 2 Spieler ausgewechselt und darum ist dann auch der George Santos eingewechselt worden.
Also warte, welches ist jetzt der George Santos?
Der George Santos ist der Kopfverletzung davor getragen hat.
Und der haben es trotzdem einfach...
Der haben es jetzt wieder reingeschickt. Weil das war auch schon ein Weile nachher gewesen, der hätte wieder spielen
können. Aha, er hätte wieder können.
Er hätte wieder können spielen.
Nicht nur mit Kopfverletzung dort nochmal einmal umsägen.
Ja, genau. Und das heisst, die haben mit dem George Santos und dem Patrick Suffo, der Standard, was ausgewechselt haben schon die beiden letzten Wechselspieler aufgebraucht. Das heisst, nachher war einfach schon Ende Gelände gewesen. Und in weniger als einer Minute hat es der Santos... Also der mit der Kopfverletzung, der Andy Johnson, der ihm die Kopfverletzung damals gegeben hat, brutal umtackelt, dass der wirklich so in hohem Bogen durch die Luft geflogen ist. Das sieht recht crazy aus auf dem Videomaterial. Und dann ist es zu einem Handgemenge gekommen, wo dann auch der Patrick Suffo am Albion-Captain, am Derek McInnes, eine Kopfnuss gegeben hat. Das heisst, die beiden Spieler, die eingewechselt worden sind, haben innerhalb von weniger als einer Minute beide schon eine rote Karte bekommen. Und sind wieder auf dem Platz verwiesen worden. Und das ist wahrscheinlich ein Rekord, wo man sonst so nicht mehr gesehen hat. Das heisst, damit hat United schon nur noch 8 Spieler auf dem Feld gehabt. Und kein Wechselspieler mehr. Dann sollte man meinen, da sind die Sheffield United-Spieler ein bisschen vorsichtiger. Es ist aber nur sehr kurz darauf, haben der Keith Curl und der Michael Brown gefunden, kommt, wir schlönen jetzt einfach beide auf den Trainer von Albion ein.
Nein, meinst du ernst? Ja. Also einfach so unhinged.
Ja, es sieht recht unhinged aus. Also es ist dann schon so, weißt du, so, es ist um einen Ball gegangen und dann haben sie sich so ein bisschen aus Versehen hin und her geschupft und dann haben sie sich einfach schon mal gar nicht mehr gespürt und haben wirklich, also haben zugeschlagen. Und der Schiedsrichter, der hat nicht recht gewusst, was machen, weil kann nicht noch mehr Spieler rausschicken. Und er hat dann das wirklich einfach gelten lassen mit einer Verwarnung, was recht insane ist, so in einem Fußballspiel, bei Schlägen. Und er hat dann auch später im Nachhinein im Interview gesagt, er hätte das nur gemacht, weil er gewusst hat, das kommt sonst zu einem extrem komischen Spezialfall in der Fußballgeschichte. Das ist eine Regel, die sind vielen nicht bewusst, weil das passiert eigentlich nie. Aber ein Fußballspiel kann nicht durchgeführt werden mit weniger als 7 Spielern.
Das kenne ich noch aus meiner dazumaligen FIFA-Karriere. Habe ich unzählige Matches verloren, weil ich zu viele rote Karten bekommen habe.
Und dann hat dann tatsächlich Albion sogar noch das 3:0 geschossen in der 77. Minute. Und dort hat dann der Keith Curl, der schon verwarnt worden ist, noch den Albion-Spieler Scott Dobie am Trikot gepackt. Und dann hat der Schiedsrichter schon wieder Eskalation verhindern müssen. Und dann hat dann aber, es hat wieder keine Karte gegeben. Dann haben aber 2 United-Spieler müssen den Match verlassen wegen Muskel- und Leistenverletzungen.
2?
2, ja. Das heisst, sie haben niemanden mehr gehabt. Also, das ist wirklich so, sie haben nur 6 Spieler gehabt. Und darum hat dann der Schiedsrichter wirklich müssen nach Regelbuch in der 82. Minute das Spiel abbrechen, weil das gegnerische Team zu wenig Spieler gehabt. Und das ist schon eher ein seltener Fall. Und das ist bis heute der einzige Match in der Geschichte vom professionellen Fußball in England, wo wegen zu wenig Spieler müssen beendet werden. Und FIFA hat dann Albion auch ihre 3 Goals angerechnet und Sheffield United hat müssen 10'000 Pounds an Strafe zahlen.
Weil sie zu wenig Spieler hatten.
Nein, weil sie zu viele Fouls gemacht haben. Also, das hat es noch nie gegeben in der Fußballgeschichte, dass so viel gefoult worden ist, dass nachher zu viele Spieler vom Platz geschickt worden sind. Und das heisst, dass auch mehrere United-Spieler individuelle Bussen von bis zu 3'000 Pound haben müssen zahlen und dann auch Sperren für das bekommen haben. Fußball ist auf jeden Fall ein wilder Sport.
Ja, also wäre jeder Match so, würde ich glaube ich auch ein bisschen mehr Fußball schauen.
Ja, da könnte man sogar noch mich ein bisschen für Sport begeistern.
Es ist soweit. Die 2. Folge von Fucked Up ist vorbei. Danke vielmals fürs Einschalten. Die nächste Folge gibt es als ASMR. Also bitte wieder einschalten.
Danke. Wir lieben euch. Unsere treuen Fans.
Kuss.